Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Daniel und ich habe heute zwei Gäste, fangen wir mit der Dame an, Ladies First, die Anne-Marie Le Tourneur, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Sehr schön, jawohl, ja, guten Morgen.
Alter Hugenottenname bestimmt oder sowas, ne?
Tatsächlich doch auch noch halb Französin.
Ah, okay. Und als zweites der Rudolf Rudi, the Fighting Scientific Machine, Rudolf Inders, guten Morgen.
Das war vollkommen unabgesprochen, aber wenn es ein junger, kecker Mann wie du sagt, dann nehme ich es gerne als Kompliment mit. Ja, vielen Dank und schön, dass ich dabei sein kann.
Ist das nicht dein offizieller Wrestlername, so the Fighting Scientific Machine?
Ja, es ist so, dass ich versuche seit 2 Jahren, das auch auf die Visitenkarte zu bekommen, aber man sträubt sich.
Dann sollen die einfach sich an mich wenden und ich werde bestätigen, eidesstattlich eine Versicherung abgeben, dass das auf jeden Fall dein Name ist, unter dem du firmierst.
Dankeschön.
Gut, wir haben heute einen Buchcast. Bevor wir dazu kommen, Anne-Marie, du bist das erste Mal dabei. Du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin, glaube ich, wenn ich es richtig zusammenbekomme, an der Uni Marburg, aber am besten stellst du dich nochmal selber vor.
Genau, ja. Also ich bin Medienwissenschaftlerin und bin, das ist immer diese Jobbezeichnung, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für digitale Medien an der Philipps-Universität in Marburg. Das heißt letztendlich, ich forsche, ich promoviere, ich lehre und ich habe auch noch die ehrenvolle Aufgabe, unser Game Lab in Marburg zu leiten und zu betreuen.
Ah, cool. Sag doch mal was dazu. Was muss man sich genau unter einem Game Lab dann vorstellen?
Also unser Game Lab ist jetzt nicht, wie das vielleicht andere Unis, die auch dann einen informatischen, also einen praktischen Anteil haben, dafür bestimmt, dass Games programmiert würden oder entstehen, sondern unser Game Lab dient eigentlich dazu, dass wir uns in Gruppen gemeinsam eben mit Spielen beschäftigen und uns dann darüber austauschen und sie natürlich wissenschaftlich analysieren.
Und was ist bei dir dann so Teil der Lehre? Also was muss man sich vorstellen, wenn man bei dir ins Seminar geht zum Thema Games?
Also ich habe nicht nur den Schwerpunkt auf Games, wobei inzwischen sehr, aber ich komme eigentlich traditionell aus der Terrorismus- und Kriegsforschung. Also beziehungsweise das hat mich immer lange Zeit beschäftigt und mich sehr interessiert. Und da gibt es ja große Schnittmengen zwischen Film, Fernseherzählungen und durchaus auch Games. Wenn ich jetzt über Games lehre, dann sind das meistens aber eher grundlegende Sachen, sowas wie Einführung in die Videospielanalyse. Dieses Semester biete ich eine Veranstaltung zu Serious Games an. Also sehr breit gefächert, würde ich sagen.
Und ein Teil der Lehre, oder beziehungsweise das ist ja dann wahrscheinlich schon eher Teil der Forschung, ist natürlich auch, dass man da publiziert. Und das ist auch Thema, Teil unseres heutigen Casts. Du hast nämlich mit anderen zusammen ein Buch geschrieben, das nennt sich Retro Games und Retro Gaming, Nostalgie als Phänomen einer performativen Ästhetik von Computer- und Videospielkulturen. Und da all props to Rudolf Inders, der hat mich nämlich mehr oder weniger auf dieses Buch aufmerksam gemacht, weil er ein Interview mit dir geführt hat. Und ich fand das so interessant, dass ich das auch mal lesen wollte. Und deswegen haben wir heute so einen wissenschaftlichen Buchcast. Und letztens hat einer der Hörer auf Twitter gesagt, die Buchcast bei euch, das ist ja immer alles hochwissenschaftlich und höchst langweilig. Rudolf, was ist zu dieser Meinung zu sagen? Sind wissenschaftliche Bücher langweilig?
Ich finde es recht bedenklich, dass du unter deinem Jekyll-Hyde-Phänomen als angeblich harmloser Leser in eigenen Kommentaren es nötig hast, dich ins Zentrum wiederzustellen. Aber ich denke, der Leser, gut, okay, wenn man sich mit Spieleforschung oder Game Studies im wissenschaftlichen Sinn überhaupt nicht beschäftigt, dann mag das, Betonung auf mag das, vielleicht auf den ersten Blick etwas trockener wirken. Aber ich denke, dass gerade so ein Thema bei dem Schlagwort oder Stichwort Retro, dass da so viele Schnittmengen zu, sagen wir mal, auch populären Diskursen stattfindet, dass man ohne Probleme einfach reinlesen kann und auch das Interesse schon geweckt werden sollte, allein bei dem Wort eben Retro, weil damit wird ja viel Schindluder getrieben. Gleichzeitig ist es aber ein Begriff, der sehr mächtig daherkommt, fast so mächtig wie Christian Huberts, in Klammern. Darum denke ich, dass gerade diese Folge mit großem Interesse folgt werden kann. Geradezu muss eigentlich. Der Leser hat also Unrecht.
Würde ich tatsächlich auch so schreiben. Ich vielleicht kommen wir da später nochmal dazu. Ich bin teilweise auch immer so ein bisschen kritisch gegenüber so wissenschaftlichen Büchern eingestellt, weil sie meiner Meinung nach oft eine sehr hochtrabende Sprache verwenden und dadurch einen Großteil der Leserschaft gleich ausschließen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt nur ein Game Studies Problem, sondern das ist meiner Meinung nach gerade im deutschen Wissenschaftsbetrieb ein allgemeines Problem, dass man leider durch eine sehr hochtrabende Ausdrucksweise suggeriert, dass man da hochtrabende Wissenschaft bezeichnet und deswegen Leute da ausschließt, die dann von vornherein sagen, ah, das ist mir zu langweilig. Aber das wäre dann an späterer Stelle noch zu diskutieren, ob das in diesem Buch auch so ist. Anne-Marie, das ist ein Sammelband, wie das ja in der Wissenschaft üblich ist. Also das heißt, ihr habt den jetzt nicht komplett selber geschrieben, sondern du hast dich mit zwei Kollegen zusammengetan, die gar nicht unbedingt von der Uni Marburg auch sind. Die kommen woanders her. Wie geht denn sowas zusammen?
Also mein Kollege Tim Raupach, der ist tatsächlich auch in Marburg an der Uni. Und der Kollege Michael Mosel ist allerdings hier in Gießen an der Uni. Und hier in Gießen sage ich, weil ich nämlich das Interview auch aus Gießen gebe, weil ich in Gießen lebe. Und Michael kenne ich tatsächlich schon aus Zeiten der Schülervertretung, weil wir einfach auf der gleichen Schule waren. Und wir sind uns dann im Studium wieder begegnet. Und Michael war lange Zeit immer mein Spezialist für Computerspiele, bevor ich mich wirklich tiefergehend damit beschäftigt habe, und dementsprechend lag da die Zusammenarbeit sehr nah.
Ah, okay, also quasi alte Seilschaften, die sich dann da ergeben haben. Aber gibt's da auch so im wissenschaftlichen Bereich irgendwie was, dass man sagt, gibt's immer wieder Konferenzen, wo man sich dann treffen könnte oder über ein mögliches Buch reden würde?
Auf jeden Fall. Also gerade auch die AG Games, der Gesellschaft für Medienwissenschaft, ist da natürlich ein Pool, wo einfach Menschen mit ähnlichen Interessen, Wissenschaftler mit ähnlichen Interessen dann aufeinandertreffen und das durchaus dann zu gemeinsamen Projekten führen kann.
Zur Frage, beziehungsweise zum Thema nochmal, jetzt musst du tatsächlich selbst auch für mich nochmal erklären, ich habe zwar extra nachgeschaut, was bedeutet eigentlich performativ?
Oh Gott, ja. Also performativ meint damit, also gerade die performative Ästhetik meint, dass es letztendlich eben eine ästhetische Erscheinung ist, die nicht nur nach außen etwas ausdrückt, sondern immer auch auf sich selbst bezogen ist. Ist das verständlich?
Jein. Rudolf, du wolltest noch was sagen.
So froh, dass diese Frage nicht an mich ging.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Okay, ich bin immer noch nicht so ganz drüber klar. Also was ich zum Beispiel auf Wikipedia, glaube ich, sowas war, das gelesen habe, und ich weiß, Wikipedia ist im Wissenschaftsbetrieb natürlich verpönt, aber für den...
Das nimmt doch auch ab.
Okay, für den profanen Wissenschaftler wie mich ist es durchaus noch eine valide Quelle, wenn man mal kurz was nachschlagen will. Und da stand als Beispiel für eine performative Handlung das Durchschneiden eines Bandes bei der Eröffnung von irgendwas drin. Also dass man sagt, so hiermit eröffne ich feierlich den Flughafen Berlin oder sowas, und dann schneidet man ein rotes Band durch, dass dies eigentlich eine performative Aussage, glaube ich, stand da drin, weil im Grunde wird der ja nicht dadurch eröffnet, dass man dieses Band durchschneidet, sondern das ist eher eine Geste. Ist das auch irgendwie in dieser Definition mit drin?
Oder? Definitiv, definitiv. Also das wäre auch genau das, was ich meinte, ohne aber dieses greifbare Beispiel zu haben. Also letztendlich ist es natürlich einerseits eine Geste, die schon sich selbst, also die ja etwas ausdrückt, aber eben auch noch mehr ausdrückt, als dieses bloße Band zu durchschneiden.
Okay, dann kommen wir mal zum Inhalt vom Buch. Also Retro Games und Retro Gaming, ich fasse so Buchtitel dann immer ganz gerne mit der Galileo Mystery Sprachduktus zusammen, nämlich was ist Retro, wie passiert Retro und kann Retro auch bei uns passieren? Rudolf, vom Inhalt des Buches würdest du sagen, es geht in die Richtung, und es wurden die passenden Autoren und Fachbeiträge dafür ausgesucht, um diese Fragen zu klären.
Ohne natürlich in dem Gebiet tiefer drin zu stecken als die Herausgeber und die Autoren. Also sprich, ich kann natürlich jetzt nur sagen, mir hat das sehr gut gefallen. Da steckten viele Themen drin, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dann ist man umso erfreuter, wenn man darüber liest. Der Disclaimer oder die Fußnote muss natürlich da gesetzt werden, wo ich sage, dadurch, dass ich nicht so tief drin stecke, kann ich unmöglicherweise auch sagen, oh, da hätte ich mir natürlich noch die Meinung von Dame XY oder Herrn XY gewünscht. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man nach der Lektüre, wenn man das Buch wegliest, nicht auf dem, so witzig fast, neuesten Stand der Retroforschung vielleicht so sein sollte, ja.
Ein Paradoxon, ja. Anne-Marie, ihr habt auch durchaus bei der Auswahl der Autoren, zumindest unterstelle ich euch das jetzt, versucht tatsächlich auch mal Leute aus der Praxis, nenne ich es jetzt mal, reinzubringen. Mhm. Zum Beispiel der Andreas Lange vom Computerspielmuseum und sowas wurde da als Schreiber des Grußworts, also sprich des kurzen Einladungstext hat er geschrieben. Genau. Also das heißt, ihr habt schon versucht, euch, sage ich mal, nicht so ganz im nur highly scientific Sud zu suhlen.
Nee, ganz und gar nicht. Also was tatsächlich auch, wenn man in dem Wissenschaftsdiskurs da tief drin steckt, vielleicht auffällt, ist, dass wir auch sehr, sehr viele unbekannte Namen oder noch bekannte Namen hoffentlich mit aufgeführt haben, weil wir eben auch ganz explizit sehr jungen Nachwuchswissenschaftlern, sprich unseren Studierenden, nämlich die Möglichkeit geben wollten, zu einem sehr frühen Zeitpunkt in ihrer wissenschaftlichen Karriere zu veröffentlichen. Und dementsprechend sind eben einfach auch tatsächlich studentische Beiträge mit aufgenommen, die dann, wie ich finde, sehr schön die praktischen Blicke, auch der Winfried Bergmeier, der ja Sammlungsleiter im Computerspielmuseum ist, hat uns einen Beitrag beigesteuert, dann auch mit den etwas bekannteren Namen durchaus schön ergänzt wird. Mhm.
Ich finde die Definition von Retro an manchen Stellen ganz interessant, weil... Ja, ich weiß nicht, Rudolf hat ja auch schon gesagt, da wird viel Schindluder getrieben und Retro ist irgendwie innen. Dann kommt tatsächlich auch wortwörtlich im Buch das Wort Hipstertum vor, also so dieses der Retro-Hipster und Chiptunes und alte Pixel-Grafik und auch so dieses Kokettieren mit alter Games-Kultur ist durchaus wieder in Mode gekommen. Vielleicht mal so als einfache Frage an Marie, was ist denn das, was... so als Quintessenz im Buch rauskommt, was uns an Retro so fasziniert?
Ich glaube, dass das einerseits so diese natürlich vorhandene Rückwärtsgewandtheit ist, die aber eben gerade im zeitgenössischen Computerspiel ja nicht bei der Rückwärtsgewandtheit und bei dem Verweis auf die Vergangenheit bleibt, sondern ja dann einfach auch dafür genutzt wird, um wieder zu innovativen Konzepten zu kommen. Und sicherlich ist es aber auch, zumindest würde ich das in meinem Fall sagen, da ich aber natürlich auch einfach aufgewachsen bin in einer Zeit, in der gerade das, was wir als Retro verstehen, ja eben noch neu war oder eben ja die Innovation ausgedrückt hat. Es ist natürlich auch Nostalgie und die Sehnsucht nach dieser spezifischen Ästhetik und Verfasstheit von Computerspielen, wie sie waren, als wir eben noch Kinder waren. Ja.
Du hast im Buch ein ganz interessantes Beispiel, was ich jetzt im ersten Moment überhaupt nicht als Retro-Spiel verbucht hätte, nämlich Thomas Was Alone. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, ausgerechnet das im Retro-Buch zu besprechen?
Also mich hat das einfach unheimlich an Adventure erinnert. Und schon alleine aufgrund der Avatar-Gestaltung. Also diese simplen Rechtecke, die natürlich nicht ein Pixel sind, aber letztendlich ja sogar auf der narrativen Ebene letztendlich habe künstliche Intelligenzen darstellen, also schon auch der Großrechner ja eigentlich simuliert wird. Und da fand ich das unheimlich spannend, dass es dann aber wieder das rote Quadrat, also der rote Pixelklumpen ist, den ich steuere und spiele. Mhm.
Rudolf, würdest du da zustimmen? Ist Thomas Was Alone ein Retro-Spiel?
Ja, also in meiner bescheidenen Kompetenz. Das, was als erstes ins Auge sticht, ist natürlich die Optik, klar. Und ich fand auch den Vergleich mit Adventure sehr schön. Ich habe mir von Thomas Was Alone leider nur ein, ich muss es zugeben an dieser Stelle, ein Let's Play angesehen. Ich kann also sozusagen, was mich daran immer interessiert, und das ist vielleicht wieder so eine, macht den Kreis zu Richtung Performance, dadurch, dass ich es nicht selbst gespielt habe und vielleicht auch in seiner, nennen wir es mal, spielmechanistischen Beschränktheit selbst erlebt habe, also selbst performt habe, möchte, fehlt mir da ein bisschen das Gefühl.
Um aber vielleicht einfach nochmal an die Spielmechanik anzuknüpfen, also auch natürlich auf der Ebene würde ich ganz klar Thomas Was Alone als Retro-Game betrachten. Es ist ein Plattformer, was ja auch ein Genre ist, das durchaus zwischenzeitlich mal sehr wenig Beachtung fand und natürlich auch von der Bedienkonzeption, ne? Also das ist repliziert letztendlich auch eigentlich wieder ältere Hardware-Generationen, außer jetzt vielleicht, ich habe es auf der PlayStation gespielt, R1 und L1, die es ja nicht schon immer gab, aber letztendlich ist es natürlich ein sehr reduziertes Spiel, das nichtsdestotrotz aber ja auch auf der anderen Seite ganz reichhaltig ist.
Rudolf, ist denn dieses Retro eigentlich nur ein Games-Phänomen? Also von Retro-Filmen oder Retro-Büchern oder so hätte ich jetzt noch nie was gehört.
Aber du hast doch bestimmt schon mal von der kleinen App Instagram gehört, oder?
Ja.
Okay.
Aber das ist so ein Mini-Startup, was, glaube ich, für 2,50 Mark mal irgendwie von jemandem gekauft wurde.
Also ich glaube, dass das Rekurrieren von bestimmten Phänomenen, die man dann jeweils innerhalb dieser Zirkel auch als Retro bezeichnet, eigentlich ein ganz gängiges kulturelles Muster ist, egal in welchem Medienformat. Das heißt, es wäre natürlich interessant, ob man, ich wage mal da keine Aussage drüber zu treffen jetzt in Sachen Literatur, weil da kenne ich mich einfach zu wenig aus, aber wenn wir uns mal an dieses Doppelfilmprojekt erinnern von Quentin Tarantino und, wie heißt sein geschätzter Kollege?
Rodriguez.
Genau, als sie dort praktisch diese Retro-Horror-Trailer erfunden haben für ihre Extra, weißt du noch? Mhm. Also spätestens da oder permanent über alles diesen borstigen 8 oder 16 Millimeter Pseudo, mein Film ist kaputt, Ding drüber gehalten haben, wie irre. Also ich finde das schon, visuell ist es zumindest immer noch im Bereich Film äußerst anwesend, äußerst präsent.
Musik gibt es tatsächlich auch ein Beispiel, was sich möglicherweise nicht auf den Inhalt bezieht, aber auf die Darreichung der Musik, dass auf einmal Vinyl wieder boomt. Da gibt es die zwei Gruppierungen, die Leute, die so wie ich sind, die sagen, ach komm, das 24 KB MP3 reicht mir auch für das bisschen Musik, was ich irgendwie unterwegs auf dem iPhone höre, da ist die Qualität eh nicht besser. Aber es gibt eine durchaus krasse Rückbesinnung und die Zahlen gehen jedes Jahr rapide in die Höhe von Leuten, die wieder alte Schallplatten kaufen. Annemarie, ist das auch Retro?
Ich würde sagen, definitiv. Ja, ich war auf der diesjährigen Jahrestagung der Gesellschaft für Medienwissenschaft, war ich in einem ganz spannenden Vortrag, wo der Vortragende seine These äußerte, dass die CD ausstirbt und es irgendwann nur noch Vinyl und MP3 eben geben wird, was ich auch durchaus, ja, sehr realistisch halte, weil CDs eben einfach auch, ja, nicht diese Halbwertszeit haben und dementsprechend die Vinyl da natürlich doch dann wieder, die LP dann doch wieder relevanter wird und eben natürlich ein Sammlerobjekt ist. Mhm. Also auch da, glaube ich, ist ja, so diese nostalgische Sehnsucht und die Sehnsucht danach, Dinge bewahren zu können, da ist natürlich die LP deutlich besser für geeignet. Und ich würde sagen, dass das definitiv ein Ausdruck von Retro ist, wobei aber ja nicht immer die inhaltliche Ebene auch retro gehalten werden muss.
Eben, das ist nämlich auch, finde ich, der große Unterschied, weil jetzt ein GTA 5 wird jetzt nicht nochmal auf, keine Ahnung, Cartridge veröffentlicht. Mhm. Da bleibt's trotzdem dann das moderne Medium, aber im Grunde werden ja auch die auf Retro gemachten Games, die dann nochmal rauskommen und sowas, die werden ja auf modernen Plattformen veröffentlicht und auf modernen Medienformen, aber da ist es eher die inhaltliche Art. Bei der Musik wird ja jetzt nicht irgendwie Musik teilweise auf alt gemacht, sondern da wird es einfach auf ein altes Medium gepresst und so. Aber ich glaube, Sammeln ist auch ein gar nicht so unwichtiger Aspekt, der da auch bei Retro immer mitschwingt, dieses Sammeln von alten Spielen und dass es eben einfach auf Vinyl sammelswerter ist für manche Leute und auch bei Games, dass es da halt Retro-Fieber, Tauschbörsen und so Zeugs boomen und gerade das Internet hat da auch extrem so eine Sammelkultur wieder beflügelt, weil man halt nicht nur irgendwie die alten Mega Drive-Spiele irgendwo auf einem Flohmarkt vielleicht findet, sondern weil man sie halt im Internet austauschen kann und auf einmal bildet sich ein Vergleichsgefüge raus, dass man halt sagen kann, oh, die Version von dem Spiel ist total selten, deswegen ist die richtig teuer und wenn die noch original verpackt ist, dann nochmal vierfach so teuer. Das ist natürlich auch so ein Teil der Retro-Kultur. Was ich da aber in einem der Texte extrem interessant fand, ich glaube, das war der von Jochen Kubek, aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, ist, dass er gesagt hat, Videospiele sind das einzige bekannte Medium, das sich so permanent selbst überholt.
Das ist Jochen Kubek.
Genau, das fand ich total interessant. Das habe ich mir noch nie so überlegt, aber als ich es dann gelesen habe, musste ich dem extrem zustimmen. Nämlich FIFA 13 will heute keine Sau mehr spielen, weil FIFA 14 ist draußen, das kann man sich noch quasi antun, und aber eigentlich ist FIFA 15 das Aktuelle. Und genauso ist es bei anderen Spielen, dass er halt sagt, Rockstar hat es halt mit GTA, mit jedem neuen Teil irgendwie geschafft, seinen Vorgänger überflüssig im Prinzip zu machen, weil man muss ihn nicht mehr spielen, weil da alles drin ist. Ist in Filmen überhaupt nicht so. Also Rückkehr der Jedi-Ritter macht ein Empire Strikes Back und den ersten Film jetzt nicht überflüssig. Im Gegenteil, die gehören dazu. Und wenn man halt den dritten Teil verstehen will, dann muss man halt die ersten sehen. Wenn der vierte Band von Game of Thrones rauskommt, dann funktioniert der überhaupt nicht mehr mit also ohne die Vorgänger. Die muss man dazu lesen. Oder wenn die neue CD von was weiß ich was, Madonna rauskommt, dann heißt es ja nicht, dass die alten Platten nicht mehr gehört werden. Im Gegenteil, es gibt in diesen Branchen tatsächlich immer wieder diesen Effekt, dass dann auf einmal auch die Verkäufe von alten Büchern, von alten Musikplatten, von alten Filmen auch wieder in die Höhe gehen, weil die Leute es nochmal nachholen wollen. Rudolf, warum sind Videospiele oder gerade die Branche, ich meine, das ist natürlich für uns jetzt auch schwer zu beantworten, da können wir nur spekulieren, aber so drauf oder so krass dran, sich permanent selber irgendwie überflüssig zu machen, beziehungsweise ihre alten Produkte überflüssig zu machen?
Vielleicht hat das durchaus damit zu tun, dass die Industrie in ihrer Gesamtheit im Vergleich zu anderen Industrien doch noch eine recht junge ist und da vielleicht sich Triebkräfte entfalten, wenn da immer wieder junge auch nachgespült werden, dass die jetzt wollte ich mich gerade selbst ad absurdum führen und tue es lieber nicht, weil ich denke auch in jedem anderen Medium kommen ja die jungen Wilden vermeintlich nach, aber vielleicht wächst die Technologie auch für kleine Leute, kleine Entwickler erschwinglicher in Klammern so stark, dass das überhaupt möglich ist. Andererseits gilt das auch wiederum für den Bereich Film, weil was allein dadurch mittlerweile möglich ist, was man für Formate technisch bedingt durch GoPro oder Handykameras und eine kleine Drohne erzählen kann, natürlich auch plötzlich eine ganz andere sind. Ich finde also, wenn man vielleicht von diesen reinen, da ist natürlich FIFA ein extrem krasses Beispiel jetzt, weil die natürlich jährlich was rausballern, aber das gilt, würdet ihr das auch für andere Genres oder andere Serien derart unterschreiben? Mir kommen da echt massive Zweifel, weil ich gerade zum Beispiel gestern von eine schöne Review gesehen habe von Fallout 4, der sich eben ganz dezidiert dazu geäußert hat, wie enttäuscht er ist, wenn man doch eben erstens mit New Vegas sei man in der Erzählweise schon seines Empfindens nach weiter gewesen und technisch sei man sogar mit Skyrim irgendwie auch schon weiter gewesen. Zumindest macht es auf ihn so diesen Eindruck. Und deshalb bin ich da jetzt etwas skeptisch, gerade was der Punkt war. Bei FIFA wiederum würde ich dir zustimmen, ja. Aber gilt das für andere Sachen auch? I beg to differ, würde ich fast sagen.
Ich muss gestehen, ich auch. Also ich glaube auch, dass sich da gerade einfach auch ganz massiv was verändert. Wenn man an die Quantic Dream Titel zum Beispiel denkt, die ja gerade alle für die PlayStation 4 wieder erscheinen, ne? Also da schon auch irgendwie so eine Kanonisierung stattfindet, wo man sagen kann, gut, das sind Spiele, die jetzt auch von den neuen Hardware-Generationen einfach darauf verfügbar gemacht werden sollen. Das werden schon Spiele sein, an die wir uns dann auch wahrscheinlich länger erinnern. Und letztendlich, wir sind, klar, das Medium ist nicht mehr so jung, aber in dieser kurzen Entwicklungsgeschichte ist einfach so unheimlich viel passiert. Und was man ja auch nicht vergessen darf, auch im frühen Film, da sind so viele Dinge verloren gegangen. Und das, was wir heute als den Bestand des frühen Films begreifen, das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was es tatsächlich an Filmmaterial gab. Also es ist, ich würde auch sagen, es gibt sicherlich Spiele, bei denen das so ist, wo es einfach nur darum geht, immer den höchsten Realismusausdruck zu erzeugen, die genauere Spielmechanik zu haben, aber eben auch Spiele, die aber vielleicht dann auch eine stärkere narrative Ausprägung haben, also stärker eine Geschichte erzählen, durchaus für uns präsent bleiben.
Also es ist ein schwieriges Thema, weil ich tatsächlich vielleicht auch bei Fallout jetzt wieder irgendwie die Gegenposition vertreten würde, weil ich da sagen würde, ein Fallout 4 kann sicherlich in der Historie verstanden werden und kann sicherlich auch mit Rückgriffen auf die vorigen Teile funktionieren, aber im Grunde muss man die nicht kennen. Im Grunde kriegst du alle Informationen, die du brauchst, du kriegst die komplette Story, was da passiert ist, warum das so passiert ist, was quasi zu dem Wasteland geführt hat, kriegst du alles im Fallout 4. Du musst den dritten Teil nicht kennen. Kannst natürlich möglicherweise mehr rausholen. Es ist möglicherweise auch interessanter, Vergleiche zu ziehen, jetzt wie das der Reviewer gemacht hat mit Gameplay-Mechanik und Ähnliches. Aber im Grunde brauchst du es eigentlich nicht. Wobei ich jetzt dann eben Star Wars widersprechen würde, wo ich jetzt sagen würde, ich weiß nicht, ob man Return of the Jedi versteht, wenn man die vorhergehenden nicht gesehen hat.
Aber hat es nicht auch mit, um da mal einen anderen Begriff reinzuwerfen, um von Wissenslücken abzulenken, hat es nicht auch mit dem Begriff Genre viel zu tun? Also ich könnte mir, also ich erkläre mir jetzt diese Frage auch darüber eher, zum Beispiel Fallout, aha, ich weiß zumindest, sagen wir mal, ich weiß nur Postapokalypse, ja, als Schlagwort und bin aber jetzt dadurch, dass ich dem Thema irgendwie zugeneigt bin, erwart und relativ viel Vorbildung in dem ganzen Mediensumpfpops Postapokalypte habe, erwarte ich bestimmte Checkpoints, die erfüllt sind. Zerstörte Städte, Mutationen, Vegetation hat sich verändert und so weiter und so weiter. Alternativwährungen, die eingeführt werden und so weiter und so weiter. Das könnte man natürlich auch auf dem Bereich, sagen wir mal, nur irgendwie das große Feld Zombie/Untot. Da, wenn ich dann ein entsprechendes Produkt in die Hand nehme, dann weiß ich aufgrund meiner, sehen wir mal, medialen Vorbildung oder medialen Sozialisation, das ist gar nicht so leicht auszusprechen schnell, in etwa, was mich erwartet. Hat es nicht auch damit zu tun?
Ja, sicherlich. Also das ist so eine Gemengelage, glaube ich, dass man da eigentlich, ja, du hast recht, man kann wahrscheinlich argumentieren, dass man sagt, ja, ein Fallout 4 würdest du wahrscheinlich gar nicht verstehen, wenn du nicht zumindest um das grobe Schema, um das grobe Genre wüsstest, in dem dieses Spiel zu verorten ist. Und deswegen gehört das dann vielleicht doch dazu. Also ja.
Wenn ihr andersrum argumentiert, also ich meine ja, so, ich habe diese Vorbildung in dem Genre und kann mir deswegen ein Fallout 4 viel eher erschließen.
Genau, das habe ich ja auch gesagt.
Ja, hast du nicht. Ey, so. Ich komm gleich. Uns hier nur ums Eck, mein Freund.
Also, nee, so habe ich es auch gemeint. So im Sinne von, ich habe eben, also das, was du als Sozialisation bezeichnet hast, ich habe eine gewisse Vorbildung, ja. Die habe ich durch Popkultur, durch Ähnliches bekommen und deswegen weiß ich schon ungefähr, auf was ich mich da einlasse und deshalb verstehe ich das auch. Und ein Teil der Sozialisation und Popkultur bedeutet eben auch, dass ich ein bisschen was über Fallout 1, 2 und 3 weiß. Auch wenn ich sie selber vielleicht gar nicht gespielt habe. Irgendwo an irgendeiner Stelle hat mich sicherlich irgendwas über dieses Spiel erreicht. Und das habe ich mal im Hinterkopf abgespeichert. Und sei es eben nur sowas wie Postapokalypse, Zombies, zerstörte Ruinen und so weiter und so fort.
Ja. Das war... Ja, doch.
Okay, also dann gehen wir doch d'accord an der Stelle.
Gehen wir d'accord.
Alles klar. Gut, weiterer interessanter Artikel, den ich tatsächlich auch mit Genuss gelesen habe, war der Vergleich zwischen Tomb Raider 1 und dem Reboot jetzt von 2013, glaube ich. Da ging es auch tatsächlich einfach mal darum, so ein altes Spiel und ein modernes Spiel auf gewisse Mechaniken zu vergleichen, auf gewisse, ja, wie wird Wissen transportiert, also Wissen im Sinne von, was brauche ich, um dieses Spiel spielen zu können, wie werden mir neue Sachen erklärt. Und da fand ich es total interessant, das hatte ich auch nicht mehr so in Erinnerung, aber dass das Tutorial beim ersten Tomb Raider noch optional war. Stichwort Croft Manor, das musste man nicht machen. Hab ich zwar gemacht, aber kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, dass das wirklich optional war. Aber da, Anne-Marie, was waren da noch so Aspekte, die da rausgearbeitet wurden und warum war es da ausgerechnet dem Autor so interessant, diese zwei Spiele mal miteinander zu vergleichen?
Also ich glaube einfach, dass es da eine große Entwicklung gab. Ich muss gestehen, ich habe Tomb Raider auch nur das Neuere, auch weniger gespielt als gesehen, muss ich sagen, weil ich das unheimlich spannend inszeniert fand, gerade im Hinblick auf Tod und Sterben von Spielfiguren. Stefan Simon geht es vor allem eben darum, aufzuzeigen, wie sich das verändert hat, wie eben ja die didaktische Methode letztendlich auch des Computerspiels sich verändert und eben deutlich macht, dass das immer diskretere Zeichen auch werden. Was natürlich auch durch die Gewöhnung an das Medium durch uns, also jetzt einfach im Breiten würde ich einfach mal sagen, dann eben zurückzuführen ist.
Ja, aber er sagt ja auch, dass es im Prinzip früher viel mehr vom Spieler abverlangt wurde, dass er sich selber reinfuchst, wie man immer so schön sagt, in das Spiel. Und da hast du vielleicht mal so kleine Hinweise bekommen im Sinne von, ach guck mal, hier sind Fußstapfen im Schnee, lauf doch mal da hinterher. Und wenn du dann hinterher gelaufen bist, dann hast du gesehen, ah, hier kann ich hochklettern auf den Felsen und da geht's dann weiter aus dem Level raus. Und in einem neuen Spiel würdest du sofort irgendwie, also gerade bei Tomb Raider ist es ja so, du schaltest du irgend so einen grafischen Zoom-Modus oder irgendwie so einen Scan-Modus ein und dann siehst du sofort, diese Fußtritte werden bunt markiert oder du kriegst sogar eine Hinweisbox mit Folge den Fußstapfen. Und so wirst du halt natürlich, du musst es dir nicht mehr selber arbeiten, sondern du kriegst im Prinzip sehr, sehr deutlich weiß gemacht, was du jetzt eigentlich als nächstes zu tun hast in dem Spiel. Und das erklärt er auch an dieser Stelle im Buch mit so einem, naja, es sind halt im Endeffekt dann doch noch Produkte, die verkauft werden müssen und deswegen müssen sie einfach für so viele Leute wie möglich spielbar sein. Und wenn man halt bei Tomb Raider dem Reboot von 2013 schon scheitert, dann wird man sich das neue jetzt, wie heißt das, Rise of the Tomb Raider, dann wird man sich das gar nicht mehr kaufen, weil man sagt, ja gut, ich habe ja den Vorgänger schon nicht mal mehr geschafft, dann ist das neue bestimmt nichts für mich. Und um sowas auch mit Blick auf Fortsetzungen und sowas weiterhin interessant zu halten für die Leute, werden sie deutlich vereinfacht. Das ist so ein bisschen das Fazit, was sich rauskommt, oder?
Ja, es ist eben auch, also ich würde sagen, dass es auch sicherlich so ein bisschen intuitiver ist oder zumindest ist das der Eindruck, den man hat. Ne? Letztendlich ist es natürlich ein sehr, sehr viel stärker gelenktes Verhalten, was man eben hat, aber doch schon aufgrund dieser Hinweise, die man aber ja nicht so sehr als jetzt unnatürlich wahrnimmt. So würde ich das zumindest empfinden. Mhm. Und da ist natürlich dann Exploration, also das selbstständige Erkunden, gar nicht mehr so sehr das Wichtigste. Aber auch das kann sich natürlich im nächsten Teil wieder ändern. Also ich glaube schon auch, dass da ja eine große Variabilität einfach auch da ist.
Ja, also ich finde da das Eis auch relativ dünn, wenn man da von diesem Sprung, von dieser Feststellung übergeht in eine andere Art von normativen Bewertungen, die ich wirklich unter viel Spielern, es ist ein ganz fürchterlich, in meinen Augen, unangenehmer Charakterzug, dieses vermeintliche Verteufeln vom Einfacherwerden von Spielen. Mhm. Also das ist dann wirklich performativ jetzt, weil es ist diese Selbstinszenierung als Core-Gamer, als super harter Gamer, als, Alter, du hast kein Recht eigentlich auf Videospiele, weil die sind keine Spiele mehr, es sind nur noch Toys. Ja? Das traue ich dir gerade noch zu. Du verweiblichtes Stück etwas. Früher, ja, da war das halt noch harte Kost für harte Kerle, da wurde dir nicht alles geschenkt, in Anführungszeichen. Das ist ein Diskurs, den finde ich so schrecklich unangenehm. Warum kann man nicht einfach mal sehen, dass, dass neuere Spiele vielleicht dann einfach ganz andere Sachen plötzlich bieten, die da früher vielleicht frühere Titel eben nicht haben? Also ich kann hier nur auf diese Macht des Spaziergehens mal hinweisen, wenn man dafür eben mit einer visuellen Pracht belohnt wird, die es früher nicht gab, in der man sich einmal, abgesehen vom immanenten Spielziel, bewegen kann und daran an Freude auch entwickeln kann, dann sind das, finde ich, eine ganz andere Art von Belohnung, die solche Aspekte einfach wegblasen. Ja, da muss ich nicht Core-Gamer habe den längsten weißen heterosexuellen Penis-Argumentation auspacken. Das ist doch so albern.
Ach, was herrlich heute Morgen.
Ich finde es tatsächlich auch so, weil gerade so Komfortfunktionen sind nicht immer schlecht. Die werden zwar immer verteufelt und das ist genau diese Argumentationsweise, die du auch bringst, Rudolf, mit früher war das halt alles besser, da musste man sich das noch verdienen, dass man das Ende sehen konnte. Da war der Abspann noch eine Leistung an sich, dass man das geschafft hat. Und
ja, das ist praktisch die Perversion von kalvinistischer Arbeitsethik. Entschuldigung, ich bin aus Bayern. Ja? Das ist mein Game.
Ja, also ich sehe es halt zum Beispiel jetzt tatsächlich, um Fallout 4 nochmal in den Raum zu werfen, da sind teilweise halt Sachen drin, wo ich sage, ey, das geht halt nicht mehr so in einem Rollenspiel 2015. Da gibt's mittlerweile hat man da im Genre auch des Rollenspiels und auch mit ganz aktuellen jüngsten Beispielen Komfortfunktionen und Sachen gefunden, wie man gewisse Probleme in Rollenspielen viel leichter und angenehmer lösen kann für den Spieler. Und das erwarte ich dann halt mittlerweile einfach und bin dann erstmal vor den Kopf gestoßen, wenn es nicht so ist. Und
was hat es gestört?
Die Inventarverwaltung zum Beispiel, die halt einfach eine lange Liste ist von Sachen und ich muss da ewig lang in einem Rumgefummel von Items irgendwie erstmal gucken, was ist denn überhaupt besser und was ist das überhaupt, was ich da anziehen kann und mit was kann ich es kombinieren und was nicht. Das ist so krampfig, das sage ich halt, hey, da habe ich mittlerweile in, keine Ahnung, anderen Rollenspielen wie Witcher 3 oder sowas schon viel angenehmere Möglichkeiten gesehen, wie man Inventarverwaltungen darstellen kann.
Okay. Ja, ich war etwas irritiert über die Dialogdarstellung. Da bin ich nicht so ganz glücklich mit.
Du meinst, dass man unten dann einfach diese Auswahlaspekte
ja,
hat, oder?
Ja, was ja eigentlich so ein bisschen an, also ich musste sofort an Quantic Dream denken, weil bei denen das auch immer so dargestellt wird. Aber ich fand's, mir ist es immer unklar, spreche ich jetzt gerade mit jemandem oder spreche ich nicht mit jemandem.
Ach so, ja, das haben sie ja als große Neuerung dann gefeiert.
Ja, ja.
Dass sie gesagt haben, du hast nicht mehr diese Wachsgesichter, die du dann irgendwie 2 Minuten lang anschauen musst und darauf zoomst, sondern du hast halt tatsächlich eine freiere Art der Dialogführung und kannst auch mal Passanten so, die neben dir stehen, ansprechen. Aber gut, wir kommen vom Thema weg. Rudolf, kannst du dich noch an den Artikel von Julian Schocke, ich weiß gar nicht, wie man den genau ausspricht, erinnern?
Schocke, glaube ich, ja. Schocke.
Nein.
Okay, das war der die Kinder vor das erste Super Mario gesetzt hat, beziehungsweise junge Jugendliche, möchte ich schon fast sagen, weil ich glaube, es war so 5. bis 9. Klasse.
Ja, ich glaube auch 5. bis 7. glaube ich. Ich glaube, 9. wäre schon eher zu alt gewesen.
Okay.
Ja, ich bin gespannt, wohin das führt.
Ich wollte jetzt nicht immer selber reden, sondern ich wollte dir auch noch mal Platz geben, was das zu sagen im Sinne von, der hat tatsächlich einfach junge Menschen, sage ich jetzt mal, vor das erste Super Mario gesetzt, also die NES-Version, und hat sie einfach mal spielen lassen und hat dann natürlich auch geschaut. So, manche haben gesagt, ja klar, Mario kenne ich, habe ich auf der Wii gespielt oder habe ich schon gespielt. Und dann hat er geschaut, wie kommen die damit zurecht, wie spielen die das? Und ich fand, also er sagt zwar selber, das ist eher eine Anekdote, das ist jetzt keine wissenschaftliche Aufarbeitung im klassischen Sinn und auch da fehlt zu viel, da bräuchte man ja dann irgendwie eine klassische Doppelblind-Studie im Sinne von, dass man halt eine Vergleichsgruppe bräuchte mit welchen, die es schon mal gespielt haben, welchen, die es noch gar nicht gespielt haben, welche, die modernere Mario-Titel gespielt haben und die sie nicht gespielt haben. Also das ist natürlich eher anekdotisch zu sehen, aber ich fand es da total interessant, dass er gesagt hat, viele haben gesagt, boah, eigentlich ist es so wie immer, ich vermisse da gar nichts. Das mittlerweile, ja, weiß ich nicht, 30 Jahre alte Spiel stört mich gar nicht, dass das so alt ist, sondern ich finde, das ist halt so Super Mario, wie man es immer kennt, und das auf der Wii ist jetzt gar nicht groß anders. Also das spricht ja dann eher gegen einen, in Anführungsstrichen, Fortschritt des Genres.
Oder das spricht für die Perfektion, die in Japan bereits damals abgeliefert wurde.
So kann man es auch sehen. Aber fandest du dieses Ergebnis, was er da ausgeführt hat, nicht interessant?
Ich fand es interessant. Ich hätte es allerdings gerade bei einem Titel wie Super Mario eigentlich nicht anders erwartet. Also auch aufgrund dieser unheimlichen Präzision von Mechanik, aufgrund der vermeintlichen, ich sage ganz bewusst, vermeintlichen Einfachheit der Spieleweltkonstruktion. Übrigens dazu, man sieht ja, wie durchdacht und clever das ist mit dem neuesten Ableger, mit dem Mario Bastelgame, dem Level Bastelgame, dem Maker, weil plötzlich man den Beweis eigentlich unmittelbar in den eigenen Händen hat, wie schwierig und wie viel Feinschliff es tatsächlich benötigt, um ein vergleichsweise gutes Level in Mario abzuliefern. Also das ist sozusagen zweigesichtig, weil man nach außen wirkt es einfach, aber wie viel Arbeit drin steckt, erfährt man vielleicht erst im eigenen Schaffensprozess. Und darum finde ich dieses Spiel ein so unheimlich wichtiges, weil es könnte für viele Leute echt ein Augenöffner sein.
Das glaube ich auch. Das glaube ich definitiv auch. Dass da die Perspektive der Developer einfach auch ganz stark sichtbar wird.
Ja. Und zum Format generell, es ist ja so, ich finde es sehr geschickt, Insofern, weil ich einfach sehe, dass diese typischen Formate auf YouTube, junge YouTube-Stars, wird dies und das vorgesetzt, das kann man ja beliebig X einsetzen, wird der CD-Player vorgesetzt oder das Diskettenlaufwerk. Das ist unheimlich klickreichweitenstark. Liegt natürlich klar an den vermeintlichen Celebrities, die man da vorsetzt, aber das Format bietet sich einfach super an für sowas. Gerade bei einer Spielfigur wie Mario, die uns halt einfach schon seit X Jahren oder man müsste ja sagen Jahrzehnten in dem Fall begleitet und man immer wieder den unmittelbaren Abgleich vor Augen unmittelbar hat und ihn selbst erleben kann, indem man das Pad in die Hand nimmt und sagt, wow, genau so ist es und genau so war es. Ist diesmal was Neues dabei? Muss was Neues dabei sein?
Es sind aber doch eher immer Kinder, die da vorgesetzt werden, oder? Ich kenne nur mal dieses Kids React to was weiß ich was und dann, also das
ja,
sind doch
eigentlich keine... Ja, gut, dass du es sagst. Ich kenne nämlich sehr viele von diesen YouTube-Stars, die älter sind als 30. Nicht!
Ach so, okay. Ja, aber das sind doch, vielleicht sind das auch YouTube-Stars. Ich kenne die nur immer nicht. Und ich dachte immer, das wären halt irgendwelche Kinder, die sie so ins Studio holen und dann denen sagen, hier, schau mal, es ist ein CD-Player oder ein Kassettendeck und schau mal, was man damit machen kann. Und dann ist es meistens sehr...
Also ich möchte mich da auch nicht festladen. Ich meine, ich kenne dieses, so wie du es beschreibst, kenne ich es auch. Also beides ist zu sehen, aber natürlich der unmittelbare Vergleich zum Artikel wird natürlich stärker, so wie du es gesagt hast. Also Kids react to bla bla bla.
Mhm. Ja. Genau.
Da sind wir auf derselben Seite.
Da gehen wir schon wieder d'accord, schon zum zweiten Mal. Das ist ja unglaublich.
Lügenpresse!
Systempresse sind wir. Ja. Das hat der Robin uns vorgeworfen. Gut, Ann-Marie, an dich nochmal die Frage, so wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Buch zu kurieren, sag ich mal, mit Retro? Bist du selber sehr an Retro-Spielen interessiert? Sammelst du selber sogar? Oder?
Also ich habe ein großes Interesse. Ich bin auch einfach schlichtweg mit dem Gameboy aufgewachsen und mit einem Computer in meinem Elternhaus, in dem es sage und schreibe ungefähr irgendwie 3 Disketten mit Spielen gab, zu denen dann Commander Keen und Monkey Island 2 gehört haben. Ich bin grundsätzlich einfach ein großer Fan von Populärkultur, das muss ich definitiv sagen. Ich sammle jetzt nicht explizit Retro-Games, was ich aber tatsächlich vorweisen kann, ist so eine kleine Sammlung meiner und der Konsolen meines Mannes, also einfach alles, was bei uns irgendwie mal angeschafft wurde, besitzen wir auch noch tatsächlich. Das wird bei uns nicht entsorgt. Und es wird sogar durchaus vielleicht auch ein bisschen als Devotionalie betrachtet. Aber ich selber bin eigentlich auch eher Casual Gamer, würde ich zumindest so behaupten. Und welche Spiele ich unheimlich...
Ist übrigens eine zweite unsägliche Diskussion, oder Rudi? Der Begriff des Casual Gamers, des abschätzigen Abgrenzens.
Ach, ich betrachte das ganz wenn die alle so attraktiv wären wie die in meinem Skype-Vorschaubild, habe ich da halt nichts dagegen.
Sehr gut, sehr gut. Sowas wie Super Meat Boy könnte ich stundenlang spielen, aber auf der anderen Seite spiele ich auch sehr gerne sowas wie Beyond Two Souls. Aber natürlich auch mit einer ganz anderen Absicht. Ich bekomme davon ja auch was ganz anderes.
Wären aber zwei Spiele, die ich beide nicht im Casual oder das, was so landläufig als casual abschätzig bezeichnet wird, verorten würde.
Ja, gut, also ne, vielleicht bin ich da auch an der Schwelle, aber ich sag mal so, die klassischen Ego-Shooter, dazu bin ich leider nicht in der Lage. Da werde ich motion sick.
Ja, ich glaube, als Casual gilt ja immer so dieses so, oh, die Hausfrau, die in Farmville ein bisschen rumklickt auf Facebook und oder die Candy Crusher und sowas. Das
ja, ich spiele seit 100 Jahren wie Jeweled von PopCap und finde es
fantastisch. Ist auch super.
Aber das, ne, das wäre, glaube ich, dann schon ein Casual Game.
Aber es ist super. Ein Game ist ein Game ist ein Game. Also da ist mir vollkommen wurscht, was da draufsteht. Solange es Spaß macht, ist mir das egal. Beziehungsweise ist mir nicht egal, sondern dann spiele ich es.
Sehr gut. Ja, aber um nochmal zurückzukommen auf die eigentliche Frage, also zu der Idee, ist mein Kollege Tim Raupach gekommen. Und der hat eben eine Lehrveranstaltung angeboten zu dem Thema und hat dann mich gefragt, da war ich gerade noch ganz frisch an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin, ob ich nicht Lust hätte, bei einem Publikationsprojekt mitzumachen. Und ich bin da durchaus Feuer und Flamme dabei gewesen. Und auch Michael hat sich bei dem Thema sofort begeistern lassen.
Frage, die sich dann immer bei allen so wissenschaftlichen Büchern am Ende leider stellt, ist so ein bisschen so, wer ist da die Zielgruppe? Weil die sind immer recht teuer, obwohl das jetzt mit 30 Euro schon auch teurer als ein normales Taschenbuch, aber ich sag mal, es geht noch. Wir hatten schon Bücher, die irgendwie jenseits der 80 Euro gekostet haben. Das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Also wir haben da oft immer das Problem, dass das eigentlich mal ganz interessante Bücher sind, aber sie dann oft das Schicksal der Wissenschaftsliteratur teilen müssen, nämlich dass sie dann in irgendwelchen Unibibliotheken verstauben. Was sagst du zu diesem, und ich sage jetzt absichtlich Vorwurf an Marie?
Ja, ne, also letztendlich glaube ich, kann man den nicht ganz von der Hand weisen. Also ich sehe das durchaus auch. Ich weiß nicht, ob ich es besonders kritisch sehe, aber also ich würde dem durchaus zustimmen, dass sicherlich die Wissenschaft in Deutschland auch Bücher für die Wissenschaft in Deutschland macht. Nichtsdestotrotz haben wir uns aber, glaube ich, sehr bemüht darum, eben auch Perspektiven aus der Praxis mit einzubeziehen oder gerade eben auch der Ted Schocke, der ja eben wirklich eben eigentlich sich sehr schön liest, weil er eben einfach diese Situation beschreibt und da dann auch nicht diesen super gehobenen Anspruch hat, sich jetzt mit Games ausschließlich auf kulturwissenschaftlicher Ebene zu beschäftigen. Aber letztendlich, auch wir richten uns natürlich an ein, sag ich mal, vorgebildetes Publikum. Ich glaube aber auch, dass durchaus technikaffine und Computerspielbegeisterte da sicherlich auch ein paar Anregungen vielleicht auch einfach erhalten, noch weiter nachzudenken.
Hm. Rudolf, du bist ja in dem Podcast quasi so als Leser des Buchs auch mit dabei. Würdest du sagen, dieses Ziel ist erreicht worden?
Absolut. Also kann ich wirklich das A-Wort benutzen? Absolut. Pflichtkauf, wenn ihr euren Eltern auch nur ein Buch zu Weihnachten kaufen wollt. Also nach meiner alten Dissertation natürlich, wenn sie die schon haben, dann natürlich dieses Buch.
Deine Dissertation ist natürlich das Standardwerk der Games.
Standardwerk der verstaubten Langeweile.
Nein, aber es ist tatsächlich leider so ein Problem immer oft, gerade mit solchen Büchern, dass die halt dann in geringer Stückzahl nur produziert werden und da man dann halt oft das Problem hat, dass man sagt, es ist eigentlich schade, dass die dann in so einer Bibliothek halt oft oben stehen und ja, wie du sagst, die Wissenschaft schreibt halt für die anderen Wissenschaftler und der Wissenschaftsbetrieb kocht im eigenen Sud und es ist dann halt schwierig, das irgendwie nach außen zu bringen. Ich hoffe, wir haben möglicherweise einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass dieses Buch jetzt einen größeren Kreis an Lesern erreicht, weil, wie gesagt, ich fand es sehr interessant, so ein paar Gedanken, über die man sicherlich streiten kann, aber das gehört ja auch dazu. Wissenschaft ist ja auch immer Diskurs, oder, Herr Inderst?
Sie fragen Sie jetzt deinen Mann, nur weil ich heterosexuell bin?
Nein, ich frage dich als Verfasser des Standardswerks der Game Studies. Ja.
Wissenschaft ist Diskurs, ist mein neues Tattoo. Hast du gut?
Diskurs, so fett in altdeutschen Schriftlettern hinten. Oder als Autoheckscheibenaufkleber hast du das, glaube ich, auch, oder? Mhm.
Okay. Germering Fanclub Golf und Diskurs.
Super. Ja, also, dass man da sicherlich auch über Thesen diskutieren kann, so nach dem Motto, überholen Spiele sich ständig selbst mit Neuauflagen oder nicht, muss man sie kennen, muss man sie nicht kennen, die Vorgänger, sicherlich diskutable Thesen, aber trotzdem in der Summe fand ich auch sehr interessantes Buch, bin da auch sehr schnell durchgelesen, weil ich tatsächlich viel Interessantes dabei fand. Gut, alles klar. Dann danke ich euch beiden. Anne-Marie, dir viel Grüße nach Gießen und nach Marburg, an beide Orte. Und,
vielen Dank.
Falls es mal wieder irgendwie was zum Thema Game Studies oder sowas von dir gibt, dann bist du derzeit gerne eingeladen. Oder falls auch mal ein Spiel ist, was aktuell ist, dann kannst du dich auch bei uns melden. Gern gesehener Gast.
Vielen, vielen Dank.
Alles klar. Und Rudolf, möchtest du noch eine Minderheit oder Zielgruppe am Ende beleidigen, dann hast du nochmal am Ende das Mikro frei, wenn du nochmal pöbeln möchtest.
Nein, aber ich habe versprochen, den Robin recht herzlich zu grüßen, wenn ich mal wieder auf Sendung bin. Das habe ich hiermit getan. Ich habe dich sehr lieb.
Obwohl du jetzt ja hier in der Systempresse quasi auf Sendung bist. Ich weiß nicht, ob der Robin das, ob das ist ein vergifteter Gruß, oder?
Das ist halt der Marsch durch die Institutionen. Das Kaputtmachen von innen.
Also, ja, okay, verstehe ich.
Nee, im Ernst, also vielen Dank, dass ich mal wieder da sein durfte. Hat mir große Freude gemacht und bei solchen Themen bin ich immer gern bereit, wieder den Pöbler zu geben.
Den braucht's ja auch quasi, den Agent Provokateur, der
durchaus...
Das hast du fantastisch gemacht, Rudolf.
Alles klar. Alle Zielgruppen provoziert. Super. Ich danke euch beiden und einen schönen Tag noch. Ciao.
Tschüss. Ciao.